Generation Chillstand und wenn's keiner sagt, dann sag's ich, sind zwei Bücher von Miloš Matušek. Der ehemalige Kolumnist der Neuen Zürcher Zeitung beschäftigt sich in ihnen mit der Rolle und den Untiefen seiner Generation. Er ist mittlerweile zu einer der wichtigsten Stimmen im deutschsprachigen Journalismus geworden.
Im Gespräch.
Ja, guten Tag, Herr Matušek, und Grüße in die Schweiz. Ist ja so eine Art Rückzugsort jetzt für viele Leute geworden. Hätte man sich vor 10 Jahren auch nicht vorstellen können, dass die Schweiz mal wieder der Ort wird, wo man hin kann, wenn man als Exilant nicht mehr weiß, wohin, ne?
Ja, ich grüße Sie auch, und es stimmt, die Schweiz hat gerade wieder ihre vielleicht ursprüngliche Neubedeutung wiedererlangt. Zumindest für viele Leute, die sich in der EU vielleicht oder in Deutschland speziell nicht mehr ganz wohlfühlen, aus verschiedenen Gründen.
Könnten. Ja, das Buch, was ich von Ihnen jetzt gerade gelesen habe, Generation Chillstand, ist ja Ihr älteres. Das andere ist, wenn es keiner sagt, sag ich's. Das ist ein Titel, mit dem ich mich gut identifizieren kann. Das ist quasi so meine Lebensgeschichte auch. Können wir noch gleich noch dazu kommen. Bei Generation Chillstand habe ich gedacht, ist eigentlich die Geschichte von Annalena Baerbock, also die Generation Baerbock. Sie selber sind jetzt ja nicht meine Generation, sondern deutlich jünger, die Hälfte wahrscheinlich. Wo sortieren Sie sich denn ein? Sind Sie X, Y oder wo gehören Sie hin?
Also ich glaube, ich bin gerade noch so Millennial, aber es gibt auch so eine Zwischengeneration, die Xennials, vielleicht gehöre ich dann noch eher dazu. Also als Generation Baerbock, also ich kann verstehen, was Sie meinen, also diese Art von politischer Verflachung, die wir jetzt erleben, das passt eigentlich recht gut zu den Millennials, auch die Show-Effekte. Aber das müssten wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Es ist jetzt kein Buch geworden, was rein politisch ist. Insofern, es soll sich nicht auf Frau Baerbock beziehen. Aber sie ist bestimmt ein Symptom auch dieser Zeit, die wir erlebt haben, auch diese Überakademisierung, Diplomierung, das Setzen auf Effekte nach außen, Inszenierung. Das ist etwas, was die Millennials mit der Muttermilch aufgesogen haben.
Daran musste ich denken, also als Sie das beschrieben haben, als ich es gelesen habe, auch so dieses bisschen Hypen von der eigenen Biografie, dass wo man schon gewesen ist, was man alles gemacht hat, dass das dazugehört. Und dann aber bei genauerem Hingucken nicht mehr so richtig viel übrig bleibt davon. Ja, also das ist so Teil der Werbestrategie für die eigene Person. Ja, aber das vielleicht, wenn wir so mal anfangen, vielleicht können Sie in 5 Minuten erklären, um was das Buch sich eigentlich dreht.
Naja, mir ging es im Grunde darum, mir mal die Frage zu stellen, was man unserer Generation vorwerfen könnte. Später, ne? Wir sind ja sehr gut darin, frühere Generationen zu analysieren, auch sehr kritisch, ne? Also das, was die 68er gemacht haben gegenüber ihren Eltern, der Kriegsgeneration, auch der Soldatengeneration, Nazi-Generation, das war ja ein heftiger Angriff. Und es ist immer auch interessant zu schauen, wie sind die Generationen untereinander verbunden? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Reiben die sich aneinander oder sind die auf irgendeine Weise verkumpelt, wie ich es nenne? Mhm. Und ich habe mich mal gefragt, okay, im Grunde, wenn ich so höre, Hillary Clinton hat mal gesagt, ja, die Millennials sind die smarteste Generation. Habe ich mal so aufgemerkt und habe mir gedacht, okay, wir werden überall eigentlich verhätschelt, hochgelobt, mit Lob übergossen, ne? Wir sind die Digital Natives, wir kennen uns wahnsinnig toll aus angeblich, wir haben mehr Diplome als unsere Eltern, als alle Generationen vor uns, eigentlich genialer geht's gar nicht mehr. Da dachte ich mir, okay, wenn das einfach medial so die Aussage ist, die im Raum steht, dann frage ich mich natürlich als Journalist, ja, ist da nicht vielleicht auch eine gewisse Fallhöhe mit eingebaut? Und wo sind wir denn eigentlich blind? Wo sind unsere blinden Flecke? Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass hinter dieser tollen Fassade eigentlich nicht wahnsinnig viel steckt. Also es gibt natürlich schon ein paar Dinge, wo wir uns besser auskennen. Aber mein Eindruck ist, dass sehr viel auf Show gesetzt wird, sehr viel auf Inszenierung gesetzt wird. Wir sind die Generation, die mit Social Media groß geworden ist, die mit Instagram groß geworden ist, die darauf setzt, eben über Bilder und über kurze Botschaften sich in Szene zu setzen. Auch das Leben für den Lebenslauf, was wir vorhin angesprochen haben, das war etwas, was mich meine gesamte Studierendenkarriere, sage ich mal, begleitet hat. Also das ging immer darum, auch zu gucken bei dem Praktikum, was man als nächstes macht, wie macht sich das im Lebenslauf? Und dass man möglichst als bunter Vogel, der sehr viele tolle Federn am Hut stecken hat, da rauskommt quasi und bestimmt auch diese Titel und Diplom, Huberei und Sucht quasi sich einfach größer und toller machen, als man vielleicht ist. Und wenn das andere auch machen, sich eben auch in einem Wettbewerb zu befinden mit anderen. Ne? Ja. Also diese Erfahrung, die vielleicht auch die Babyboomer, also die Generation gemacht hat, vielleicht der sie am ehesten angehören, die einfach die geburtenstärkste war, wo man gemerkt hat, ja, man ist in einer großen Schulklasse mit 40 Leuten und die Hälfte heißt Manfred. Und die sind alle irgendwie, die muss man sich dann irgendwie vielleicht auch durchsetzen. Das hat sich bei unserer Millennial-Generation auch bewahrheitet. Und ich würde mal sagen, wir sind so eine Mischung geworden, vielleicht aus 68ern, die irgendwie auf eine gewisse Weise die Welt verändern wollen, aber nicht mehr so weit gehen wie diese Generation. Ne, die ist noch nach Tibet gefahren, die hat sich Indien angeschaut, das machen wir zwar auch, aber vielleicht auf den ausgelatschten Pfaden. Wir gucken nicht mehr ganz genau, was gibt's denn überhaupt noch Unentdecktes, sondern wir wollen uns auf den entdeckten Pfaden noch ein bisschen ausleben. Ja, und eine Mischung aus eben 68ern und Babyboomern, also eine Generation, die diese Dinge vereint, sich gleichzeitig sehr gut mit ihren Eltern versteht. Das ist auch etwas, was für unsere Generation prägend ist. Also man ist auf Facebook befreundet, man trägt die gleichen Skinny Jeans und Sneakers. Ne? Also das ist irgendwie so eine Verkumpelung. Man rühmt sich auch damit, sich besonders toll zu verstehen. Und dagegen ist auch per se nichts zu sagen. Die Frage ist nur, ob wenn diese Art von übertriebenem Lob einfach im Raum steht, ob dann nicht eine Generation letztendlich irgendwann in die Röhre schauen wird, weil man ihr Versprechungen macht, die sich irgendwann nicht mehr erfüllen. Und ich denke, dass sich das für so etwas wie diese Überakademisierung gerade massiv bestätigt. Insofern ist das Buch ja heute, würde ich sagen, sogar aktueller, als es vor 4 Jahren war, wo dieses Thema, was kriege ich für Gehorsam, vielleicht nicht so virulent war. Heute sehen wir, man kriegt für Gehorsam eine Impfung, die keine Impfung ist und vielleicht noch ein paar Schäden obendrauf. Und ja, das ist etwas, wo man sich fragen muss, wie reagiert dann auch eine Generation, die in einem bestimmten psychologischen Fahrwasser erzogen wurde, auf Veränderungen, die gerade grundstürzend sind. Und sie verhält sich im Grunde genauso, wie es zu erwarten ist. Sie verhält sich mit Gehorsam. Mhm. Und das ist dann auch etwas, was unsere Zeit prägt und ja, was mir Sorgen macht.
Das ist etwas, also diese Auffassung, dass die jüngere Generation nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie die davor, das gibt seit Platon. Das haben sie auch in ihrem Buch an einer Stelle drin, wo sie sagt, die Jugend will, glaube ich, ein Luxusleben, heißt das an der Stelle. Ich kenne Sermon von Platon wird gerne benutzt als Beispiel dafür, dass dieses Problem so alt ist wie die westliche Zivilisation. Ne? Aber es gibt schon etwas, denke ich, wo ich, als ich das gelesen habe, dachte, genau, ja. Und das ist, was Sie eben beschrieben haben, dass dieses erhöhte Anpassungsfähigkeit, also so ein, man hat den Eindruck, der evolutionäre Druck der Gesellschaft ist so groß, dass die sich an alles anpassen. Und dann gibt's eben, Sie haben das auch in dem Buch, es gibt ja diesen Film Selig, ja, wunderbare Scheindoku von Woody Allen, wo jemand immer genau das annimmt, wo er ist. Also wenn er mit Schwarzen zusammen ist, wird er schwarz. Wenn er mit Dicken zusammen ist, wird er dick. Bei den Nazis ist er sofort Nazis. Und am Ende vom Film kann er sogar Flugzeug über den Atlantik fliegen, weil er sich in diese Rolle reinbegibt, ja, und bringt es nach Hause. Und das ist etwas, ich glaube, da ist etwas Neues. Also ich habe den Eindruck, es hängt auch mit der Umdrehungsgeschwindigkeit zusammen, weil früher, wenn jemand, im 17. Jahrhundert hat ein normaler Mensch 90% der Lebenserfahrung mit seiner Generation vorher gemein gehabt. Das ist identisch. Und das geht bei uns ja schon los, allein zum Beispiel Handy. Ich könnte das auch Generation Handy nennen oder Smartphone. Sagen wir mal Smartphone, weniger Handy als Smartphone, ist ein Riesenunterschied. Und das wäre ein Punkt, den Sie jetzt gerade noch nicht angesprochen hatten, den ich aber auch in Ihrem Buch extrem wichtig fand. Das ist dieser Überwachungskapitalismus, der da eingezogen ist. Also das heißt, das ist ja, ich glaube, es gibt Superstrukturen, die abseits des Erkennbaren massiv einwirken. Also vielleicht, wenn Sie das auch nochmal beschreiben können, das haben Sie ja in detailliert auch durchgeführt, was da passiert. Also dass wir glauben, dass die Sozialpunkte in China sind ganz fürchterlich und bemerken nicht, was hier passiert.
Ja, es stellt sich die große Frage, welche Art von System gerade um uns herum entsteht. Und ich glaube, es ist für jede Generation irgendwo ja eine Art von Mysterium, was um sie herum passiert. Auch dadurch, welche Erzählungen über sie verbreitet werden, in welchem Medien, sage ich mal, Klima und Meinungsklima sie aufwächst. Also wir haben das, was ich glaube, Günther Anders mal den sozialen Agnostizismus genannt hat. Wir sind irgendwie bezüglich der Dinge, die um uns herum passieren, blind. Und die Dinge, die ich beobachte, oder viele stellen sich die Frage, gehen wir in Richtung eines Systems, was eher an das von Orwell erinnert in 1984, oder ist es eher Huxley mit der schönen neuen Welt? Und einige, dazu zähle ich mich auch, würden sagen, ja, es ist eher eine Verschränkung dieser beiden Welten. Vielleicht kann man noch andere Filme oder Bücher, Bradbury zum Beispiel, ne, Bücherverbrennung und so weiter, noch mit dazu zählen.
Fahrenheit 451.
Fahrenheit 451. Und in dem Sinne, ja, eine Art von Mischsystem erleben um uns herum. Und weil Sie Überwachungskapitalismus angesprochen haben, das ist ein interessantes Thema, weil die Art von, ja, wie kann ich einer Generation etwas schmackhaft machen, was vielleicht für sie erstmal wirkt, als wäre es toll und gut, aber im Endeffekt einen hohen Schattenpreis hat. Und Smartphones zähle ich dazu, weil Smartphones sind, wie sich jetzt auch zeigt, einfach eine Überwachungs-, wie eine Wanze, die man eigentlich bei sich trägt, permanent. Gerade bei Corona hat sich das gezeigt. Es gab auch Untersuchungen in Amerika, wonach das CDC, also das amerikanische RKI, Quarantäne ja überwacht hat über Handys, ne, also quasi Daten ausgelesen hat. Und das ist letztendlich nichts anderes als eine Überschreitung von Befugnissen, die an China erinnern. Aber wie kamen wir zu Smartphones? Wenn man zurückguckt, 2008, glaube ich, war das, oder 2007, als das erste iPhone auf den Markt kam, da waren es eben Ashton Kutcher und irgendwelche tollen Promis, die das als Erste bekamen und alle dachten sich, oh Gott, das will ich jetzt auch, das ist ganz neu und das muss sein. Und was sich letztendlich dadurch eingeschlichen hat, war, dass uns die Geräte immer näher an den Körper gewachsen sind. Ne? Früher gab es noch den PC, da saß man davor, dann kam das Laptop, da wanderte das Gerät dann schon auf den Schoß und dann kamen die Smartphones, die gehen dann schon in die Hosentasche, die Smartwatch dann ans Handgelenk, die Brille von Google auf die Nase, hat sich nicht toll durchgesetzt. Na, und dann kommt irgendwann vielleicht der Chip. Ne? Also das ist eine Art von auch Verschmelzung von Technologie und Biologie, die sich heutzutage recht gut auch mit der Agenda des Weltwirtschaftsforums zum Great Reset und zum Transhumanismus oder der vierten industriellen Revolution, wie man es dort nennt, verbindet. Also wir erkennen eigentlich, dass die Art von Umgebung, die um uns aufgebaut wurde, unter einer anderen Schattierung oder mit einem anderen Drill oder Dreh quasi installiert wurde, alle darauf aufgesprungen sind, sich darüber auch quasi abhängig gemacht haben, sei es mit dem eigenen Ego, dass man sich über sein Instagram-Profil oder Facebook eben identifiziert, oder sei es beruflich, ne, der Beruf des Influencers ist ja heute etwas, was sich junge Mädchen gerade oder auch Jungs ja sehr, sehr stark wünschen, in diesem Bereich zu arbeiten. Also da wird auch das Gerät mit dem eigenen Ego sozusagen zur Lebensgrundlage erklärt. Also insgesamt wird eine sehr, sehr starke Verbindung aufgebaut über diese Identifikation. Und dann stellt man sich die Frage, okay, und was passiert, wenn jetzt auf einmal die Situation kommt, wo das System die Maske quasi ablegt und sich scharf stellt und sagt, okay, jetzt ist vorbei mit dem lustigen, schönen Influencer-Theater, das könnt ihr weiterhin machen. Aber jetzt überwachen wir euch auch. Na, und das ist etwas, worauf meine Generation nicht vorbereitet ist, weil sie davon ausgeht, dass die Umstände um sie herum ihr immer wohlgesonnen sind. Mhm. Und das ist einfach ein historischer Trugschluss. Jede Generation wurde in irgendeiner Weise belogen und auch ja für bestimmte Zwecke missbraucht. Und dieser kritische Geist ist meiner Generation, würde ich sagen, im weitesten Sinne abhanden gekommen.
Ich würde ich jetzt gleich einhaken, dass ich immer denke, ich bin jetzt quasi auf das Rentenalter zu und denke, was haben wir eigentlich alles versiebt? Also das heißt, ich habe, wenn ich mich zurückerinnere an 15 bis 20, haben wir ziemlich wilde Vorstellungen gehabt, was zu tun ist. Und dann waren wir, wenn man so will, am Ruder. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, am Ruder zu sein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war am Riemen. Also ich durfte rudern als Galeerensklave, habe aber nicht den Kurs bestimmt. Und das ist nicht so großartig anders von dem, was Sie jetzt beschrieben haben für Ihre Generation. Weil das, man ist ja quasi Marionette. Also man ist nicht jemand, der die Geschicke lenkt, sondern man ist in einem Spiel und versucht als Marionette noch gut auszusehen. Das ist, das wollte ich Sie auch fragen, als ich das gelesen habe. Wir haben oft, wenn ich im Bekanntenkreis bin, wir sind ja mittlerweile in so einer Situation wie in der Agonie der DDR, dass es zwei verschiedene Gesprächszirkel gibt, den privaten Kreis, wo man richtig redet, wo man was nicht weiß und sich gegenseitig fragt und dann die offizielle Variante, wo man dann als sozusagen ZDF-fähiger Journalist mit anderen redet. Das sind aber zwei, so ist das in der DDR zerfallen und dann sagen mir viele Leute, die DDR erlebt haben, ist bei uns jetzt genauso. Ich erkenne uns wieder in euch, ja, nur dass ihr ein bisschen drolliger seid und nicht kapiert, was bei euch los ist. Also wo ich raus will, ist, ich habe so ein Grundgefühl von trojanischem Pferd, als wenn da ständig Sachen passieren, die nicht das sind, was sie als Etikett auf sich haben, ja, sondern dass dahinter andere Absichten stehen. Also das würde ich gerne mal von Ihnen hören, auch in dieser Analyse. Also diese Fallenstellerei, sage ich mal, Spin-Doktoren-Mentalität, die sich überall durchsetzt. Also ich erkläre dir, ich rede dir etwas schön, damit du es machst und ich meinen Vorteil davon habe. Das ist ja so eine Grundkonstante der Werbewelt auch, die sich sehr unterscheidet von den brachialen Gedankenmodellen des real existierenden Sozialismus, wo die waren, weswegen die Leute ja reihenweise drauf reingefallen sind. Also wie ist das, wie oft denken Sie, da steht was anderes dahinter? Also sozusagen ist da Klaus Schwab, der im trojanischen Pferd sitzt? Wer sitzt da drin? Um was geht es?
Ja, also inzwischen habe ich das als quasi kritisches Grundgefühl, dass etwas nicht stimmt und dass ich quasi jegliche Information, die ich bekomme, erstmal abklopfe darauf, geht es um die Information per se, die ich als ersten Eindruck wahrnehme, oder geht es um die Zwischentöne, um das, was vielleicht dahinter steht. Ich muss sagen, diese kritische Haltung hatte ich nicht immer. Ne? Also ich war, würde ich sagen, bis 2015, 2016 ein totaler Mainstream-Journalist. Ne? Ich wollte einfach auch Karriere machen. Davor habe ich Jura studiert, hätte auch Anwalt werden können. All diese Dinge waren für mich auch irgendwie wichtig, dass ich quasi sozial ankomme. Und ich muss sagen, es war auch die Lektüre von Erich Fromm, die mich sehr stark bewegt hat zu diesem Buch, weil Erich Fromm sehr, sehr deutlich sagt, ja, dass eben Manipulation bedeuten kann in der Pädagogik, dass sich das zu erziehende Objekt mit den Zielen identifiziert, auf die es eigentlich hingesteuert werden soll. Also wir sind nicht in einem repressiven System, wo wir von oben herab mit starkem Autoritarismus gesagt bekommen, du verhältst dich jetzt bitte so und so, sondern es wird einem eher manipulativ nahegelegt, dass es doch auch in einem eigenen Interesse ist, wenn man sich so und so verhält. Ne? Jeder andere macht das doch auch. Und dann sagen einem Lehrer, Professoren, Eltern eigentlich alle das Gleiche. Du willst doch auch einen tollen Job, mach doch dieses Studium, mach doch jenes. Und das ist diese Art von instrumenteller Vernunft, die sich da letztendlich in einer ganzen Generation auf die Denke und die ganze Geistesart legt. Das ist so ein bisschen der Geist, in dem ich aufgewachsen bin, den ich auch in diesem Buch versuche zu analysieren und irgendwo auch zu durchschauen. Da entstand aber noch nicht das Gefühl der absoluten Entfremdung zur Situation. Mhm. Dieses Gefühl ist eher jetzt eingetreten. Und wenn man sich anschaut, wie sich in der Geschichte totalitäre Systeme in den Alltag hineingeschlichen haben, dann ist es ein Prozess, der sich immer wieder wiederholt. Es fängt letztendlich mit kleinen Zugeständnissen an, mit gewissen Kröten, die man schluckt. Ne? Und am Anfang denkt man sich noch, es trifft ja nicht mich mit der Zensur, es trifft ja vielleicht diese obskure Plattform, KenFM damals. Ne? Das war auch so ein Bruchmoment, ne, wo ich mir dachte, okay, jetzt gehe ich als Mainstream-Journalist auf einmal zur anderen Seite. Ne? Also aus meiner Denke als Mainstream-Journalist war so ein Portal wie KenFM überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Mhm. Das hätte man unter Kollegen gar nicht groß ansprechen können. Da wäre man sofort als totaler Idiot dagestanden. Und sich dann zu denken, okay, ich will es aber kennenlernen, einfach nur um zu sehen, wie sind die Leute dort? Sind die wirklich so, wie das Bild von außen ist? Ne, mit diesen Fragen beginnt eigentlich der Weg in den Kaninchenbau. Aber weil wir beim Totalitarismus waren, es entsteht dann eine Art von Abkapselungssituation. Ne? Die Wege, wie einem das näher gebracht wird, sind ja noch so, dass viel mit Anreizen gearbeitet wird. Wir erleben das jetzt auch bei Corona, dass viele Leute sich vielleicht auch als Gewinner fühlen dieser ganzen Pandemie. Ärzte haben mitgemacht, Politiker haben mitgemacht, Journalisten haben mitgemacht. Und zwar in breitester Form. Ne? Also das sind alles Leute, die eigentlich nicht dumm sind, die eigentlich auch erkennen könnten, was läuft hier, aber die sich dann letztendlich dafür entschieden haben, den einfacheren Weg zu gehen und die Dinge nicht zu hinterfragen, obwohl es genug Ungereimtheiten gab von Anfang an. Und sich sozusagen mit der herrschenden Ansicht zu verbünden. Ne? Die kam von der Politik, die kam sicher auch von Playern aus der Wirtschaft, ne, aus der Pharmabranche, bis zum Überwachungskapitalismus. Also was wir jetzt erleben, ist ein System, würde ich sagen, das sich hinter unserem Rücken letztendlich gegen den Bürger verbündet. Eine Art von Fusion von NGOs, von Stiftungen, von großen Unternehmen, von staatlichen Stellen, von Medien, ganz, ganz wichtig. Ne? Die Medien sind die Hauptdrehscheibe dieses gesamten Aufbaus, würde ich mal sagen. Und letztendlich der Knackpunkt, ne? Also die Medien haben die Macht, eine Realität über eine andere Realität zu legen, also quasi mit doppelten Realitäten zu arbeiten. Als Journalist hat man das ständig vor Augen, wenn man, es ist egal, ich kann einen Spiegelartikel aufschlagen oder den Spiegel durchgehen und ich weiß sofort, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird. Ne? Es wird gefühlig gearbeitet, es wird mit Detailtreue gearbeitet. Ne? Wenn der Journalist beschreibt, dass er die 161 Treppen zu dem buddhistischen Tempel hochgestiegen ist, dann denkt man sich, wow, der hat ja wirklich nachgezählt, der hat so akribisch gearbeitet. Also im Detail mega genau, aber im Großen und Ganzen, wenn man rauszoomt aus dem ganzen Geflecht, merkt man, wie viel dann vielleicht gelogen ist oder unwahr ist. Also da erlebt man gerade eine Zeitenwende. Und interessant ist ja auch immer, na, nicht wie kommt man da rein, sondern wie kommt man da wieder raus. Und wenn wir da in die Geschichte gucken, dann merkt man, dass nach einem ersten Schockmoment, wo dieses System sozusagen die neuen Regeln durchdrückt mit brachialer Gewalt, ne, also dass die Logik auf den Kopf gestellt wird, dass links und rechts vertauscht ist, dass eigentlich man das Gefühl hat, die Gravität ist aufgehoben, dass auf einmal alles möglich wird, ne, und man sich fragt, okay, wenn das möglich war, was ist das Nächste, was möglich ist?
Hat der Dr. Andrick gerade geschrieben, einen Artikel, der gesagt hat, wenn dies möglich war, dann ist sehr viel mehr auch möglich. Also das haben wir, glaube ich, gelernt. Aber ich wollte Sie da nur kurz bestätigen, nicht unterbrechen.
Ja, das ist auch meine Beobachtung. Und man fragt sich, okay, was sind eigentlich die Maßstäbe, die jetzt gelten? Also auch dieses Denken, dass man sich auf neue Maßstäbe irgendwie einzustellen hat, weil offenbar die alten nicht mehr gelten. Ne? Also wenn die Medien die ganze Zeit Hass und Hetze bekämpfen und dann liest man Artikel wie in der Zeit, wo zur Spaltung der Gesellschaft aufgerufen wird oder man schlägt die Süddeutsche auf und dort heißt es dann mehr Diktatur wagen, oder man guckt die Tagesschau und da wird von Ratten gesprochen, die man in Löcher zurückprügeln soll, dann denkt man sich, okay, das ist auf einmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise als die man eigentlich gewohnt ist. Und man fängt an, sich dementsprechend zu verhalten und die Dinge, die passieren, eher in ihrem Gegenteil, aus ihrem Gegenteil oder ihrer Umkehrung heraus zu verstehen. Also, dass man in eine Situation gerät wie wir, dass man aus einer, sagen wir mal, mehr oder weniger funktionierenden Demokratie, die in einem stetigen Abbau sich befindet seit Jahrzehnten, plötzlich in einem umgekehrten totalitären System landet, wo jetzt nicht der eine große Führer von oben herab runterbellt, sondern letztendlich das Totalitäre in die Strukturen hineingewandert ist, wo letztendlich aus der Anonymität heraus eine Art von System entsteht, in dem man sich einfach nicht mehr wiederfindet. Und da denke ich, wird eine Entwicklung eintreten, die man auch aus eben echten totalitären Systemen kennt, wo die Leute nach einem bestimmten Anfangsschockmoment anfangen, sich zu adaptieren, aber auch dieses System nicht mehr ernst nehmen. Ja. Wir hatten ja auch im Kommunismus diese Flüsterwitze. Das ist ein Phänomen davon, dass die Leute in der Breite sich einfach über das System lustig gemacht haben. So Witze wie à la, was ist der Unterschied zwischen Roosevelt und Stalin? Ja, Roosevelt sammelt Witze über sich, Stalin sammelt Leute, die Witze über ihn verbreiten. Ne, also solche Sachen. Und da entsteht dann, würde ich sagen, ein neues Netzwerk von Menschen, die sich diese Normalität, die es davor gab, bewahrt haben, auch die noch Traditionen pflegen, die vielleicht religiös sind, die ihre sozialen Strukturen pflegen, die sich ideologisch einfach nicht so einnehmen lassen. Und da entsteht dann quasi die Parallelgesellschaft, aber eben aus der Umkehrung heraus von denen, die eine neue Normalität von oben heraufpropfen wollten. Mhm. Also das ist etwas, wo dann auch das System irgendwann nicht mehr weiterkommt und letztendlich irgendwann kollabiert. Das ist etwas, ich will diese Entwicklung nicht nur negativ zeichnen, sondern ich versuche mich gerade sehr stark damit zu beschäftigen, wie kommt man da wieder raus? Und da gibt es vieles, was hoffnungsvoll ist, aber ich fürchte, wir haben die Talsohle, also das Maximum an Einschränkungen einfach noch nicht durchschritten. Und was man einfach auch sagen muss, je krasser das läuft, desto weniger Hoffnung hat man einfach, dass sich diese Akteure nochmal ausbremsen und sagen, okay, Schwamm drüber, Entschuldigung, Amnestie, wir haben einen Fehler gemacht, das kommt nicht mehr. Da muss man sich auch klar sein, denke ich, dass man da seine Illusionen aufgibt, dass da nochmal ein Umdenken einschwenkt.
Also was Sie beschrieben haben, ich kann das alles genau nachvollziehen. Ich habe das ja gesagt, es gab zum Beispiel aus der Realität der sozialistischen, kommunistischen Staaten gab es so Momente, habe ich mit großem Interesse gelesen, von Naomi Klein, die beschrieben hat, sie hat gesagt, am Ende der sozialistischen Staaten hat in Polen vielleicht 3-5% der Parteimitglieder in der Regierung noch an das geglaubt, was sie erzählt haben. Also es war eine komplett geteilte Realität. Und es gibt auch, ich habe gerade von Costa Gavras den Film Das Geständnis nochmal geguckt, also 70er Jahre Spielfilm, da geht es um die Slansky-Prozesse, also wo es so eine Merkwürdigkeit gab, dass Leute aus der kommunistischen Partei alle gestanden haben, dass sie für den Westen, für die CIA gearbeitet haben mit Alan Dulles zusammen, standen dann, beschuldigten sich und wurden dann alle hingerichtet, in einem großen Sack 13 Mann in Asche verwandelt, auf der Straße ausgekippt, das ist Teil von dem Film. Das ist aber gleichzeitig das Ende gewesen. Das heißt, der Anfang vom Ende, sage ich mal, der Anfang vom Ende, weil die Glaubwürdigkeit weg hat. Das wäre jetzt ja ein Element. Ist denn vielleicht eine der Varianten, die eine Erfahrung ist, dass wie man diesen Druckbehälter mit einem Riss versieht, das ist ja der erste Teil, dass es nicht mehr funktioniert, sondern da tropft irgendwas raus, ja? Und dann hat man eine Chance, wenn der Zweifel da ist. Ist Humor vielleicht eine Waffe, die wir unterschätzt haben, ja? Also nicht die Empörung, sondern diese Handwegbewegung. Also das war, ich würde gerne aufkommen, was kann man machen, ja?
Ja, also Humor ist deswegen einfach wahnsinnig wichtig, weil man sich vorstellen muss, dass gerade massiv mit Angst gearbeitet wird. Ne, diese Panikmache, die wir hatten mit Modellierungen vom Imperial College, von Neil Ferguson, ne, der auch schon bei der Schweinegrippe krasse Bilder an die Wand gemalt hat, alles natürlich übertrieben und verzerrt. Auch das BMI Panic Paper, ne, wo sich quasi ein Expertengremium von Seiten des Innenministeriums darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man die Leute noch weiter schockieren, wie kann man den Kindern auch Angst machen, dass man die eigenen Großeltern umbringt, all diese Dinge. Und das Wichtige ist einfach zu erkennen, denke ich, dass Angst ein ein ganz, ganz wichtiger Scharnierhebel in diesem ganzen Aufbau ist. Warum? Erstens, Angst hat zur Folge, dass das Denken aussetzt. Ne? Menschen, die Angst haben, denken nicht mehr nach und sie denken vor allem nicht kritisch nach. Und das Zweite, und da sind wir schon bei der Bekämpfung, wer Angst hat, kann nicht gleichzeitig lachen. Umgekehrt aber, wer Humor und Lachen wählt als Weg, der kann gleichzeitig nicht Angst haben. Also es sind quasi Gegenspieler. Angst und Humor sind in einem in einem nicht vereinbaren Verhältnis. Und insofern ist Humor die Idealwaffe, würde ich sagen, gegen diese Angstmacherei. Empörung gehört aber auch dazu, weil ich glaube, der Empörte ist der Mensch, der sich reibt an den Umständen. Und Empörung kann auch ansteckend wirken. Ne? Es war auch im Römischen Reich schon die Empörung über bestimmte Vorgänge. Ich glaube, irgendeine Tochter mit liederlichem Lebenswandel eines Kaisers, die letztendlich dazu geführt hat, dass die Leute aufbegehrt haben. Ne? Also das kann ein wichtiger Hebel ebenfalls sein. Aber ich denke, ja, Humor wird eher unterschätzt bisher.
Meinten Sie Lucrezia Borgia, also die Tochter des Papstes?
Ja. Ich glaube nicht.
Okay. Ich wollte aber, was Sie beschrieben haben, ich konnte mich in vielen selbst entdecken. Also auch bei diesem, ich muss das jetzt sagen und dann steht man zeitweise alleine da, aber trotzdem, man ist ja so, dass man sagen muss, deswegen wird man Journalist. Aber was ist auch im Journalismus passiert? Das ist für mich, also als ich angefangen habe zu arbeiten, war das im ZDF noch nicht so, wie es jetzt ist. Und jetzt ist Ihr Buch, ist aus dem, ich glaube DTV war es, ne? Ist jetzt rübergewandert in den Westend Verlag. Also das ist ja auch alles Indikatoren dafür, dass der Luftdruck sich verändert hat. Also was möglich ist. Also Abweichen ist sehr viel schwieriger geworden. Und es gibt diese Wolfsrudel oder die Inquisitionsrudel, die durchs Land ziehen und dafür sorgen, dass nicht abgewichen wird und dass das mit Strafe besetzt ist, wenn man abweicht. Also ich weiß nicht, was ihr wollt, könnt auch alle eure Meinung sagen, aber wenn man es tut, hat man bald keinen Mietvertrag mehr und auch kein Bankkonto mehr. Ja? Also das, was ist das mit DTV? Wollen Sie das beschreiben oder sollen wir das lieber rauslassen?
Können wir gerne machen. Es ist aber etwas, wo ich nicht genau Bescheid weiß einfach. Also erstmal war mein Grundgefühl auch in der Schule immer, dass ich eigentlich der Meinung war, alle anderen sind ebenfalls kritisch, ne, weil die Erziehung in der Schule einfach, wir hatten 68er-Lehrer, ne, das ist einfach, man hat einfach mitbekommen, man hat die Welle gelesen vielleicht im Deutschunterricht und das Kritische wurde immer hochgehalten und ich ging lange Zeit davon aus, dass ich nicht mehr kritisch war als alle anderen um mich herum. Bis ich gemerkt habe, dass man eher in so einem Verhältnis steht, 1:10 oder noch krasser. Ne? Also, dass es eben nicht selbstverständlich ist, weil sich ganz viele darauf einlassen. Und man irgendwann in der Rolle ist, die ich auch in dem Buch beschreibe und die Sie auch aus der eigenen Biografie kennen, dass es keinen anderen mehr gibt neben einem, der das auch macht oder zumindest nicht sichtbar macht. Und man das irgendwie deswegen machen muss. Und das ist, glaube ich, dann eben auch ich denke, es ist eher eine Persönlichkeitsfrage, vielleicht ist es auch eine Charakterfrage, aber ich denke mal, dass die Menschen, die das dann einfach machen, es irgendwo machen müssen, weil sie einfach innerlich so verdrahtet sind, dass sie diese Art von Schweigen nicht aushalten und diese Art von Falschheit. Ne? Also auch wenn früher so der Lehrer gesagt hat, irgendwen gefragt hat, ja, wer will sich denn freiwillig melden? Diese betretene Ruhe, diese Grabesruhe, die dann eintritt in den Raum und alle gucken betreten runter auf den Boden, das fand ich immer so ekelhaft, dass ich mir dachte, okay, dann meldest dich halt und machst das, ne? Oder diese Art von Gefühl kam dann hoch. Und insofern, ja, das ist etwas, was sich, wo man gemerkt hat, die Welt um einen herum hat sich vielleicht verändert, deswegen auch in diesen Redaktionen, ich kann mir das damit erklären, dass diese Binnenpluralität, die eigentlich in jeder Redaktion da sein muss, dass die irgendwann zur Ketzerei erklärt worden ist. Ne? Mhm. Dass einfach mehr oder weniger nicht durch eine deutliche Aussage vielleicht von oben das irgendwie für obsolet erklärt wurde, sondern dass man einfach als Journalist und jeder ist ja instrumentell vernünftig und schadet sich im Idealfall nicht selbst, dass jeder dann einfach irgendwie gemerkt hat, okay, wenn ich das und das Thema anspreche, klar, ich kann den Artikel versuchen zu schreiben, aber ich kriege ja eigentlich schon gespiegelt vom Chefredakteur, dass man davon ja schon eigentlich schon ein paar hatte und ja, man kann es machen, aber wird vielleicht schwierig, das durchzukriegen, ne? Dass man einfach nicht auf die Anreize stößt, die man braucht, um irgendwie mit etwas mit Schub umzusetzen. Und dann macht man das vielleicht ein, zweimal noch und dann macht man es eben nicht mehr. Und die anderen machen es auch nicht und sprechen dann auch nicht darüber. Also dieses Beschweigen kommt dann vielleicht auch noch dazu. Und dann ist man in einer Situation, die Psychologen als die freiwillige Blindheit beschreiben. Ne? Also den Zustand, dass alles vor den eigenen Augen passieren kann. Andere sehen es auch, aber man blendet das bewusst aus. Das ist wie vielleicht ein Schutzmechanismus, um die eigene Position da nicht hinterfragen zu müssen. Und weil Sie das Buch angesprochen haben, also es war nicht so ganz, ganz einfach, das bei DTV unterzubringen. Also erstmal schon, ich hatte einen guten Agenten, der das erledigt hat. Aber habe dann auch im Schreibprozess gemerkt, dass ich vielleicht mit der Kritik, die ich geäußert habe, dann auch verlagsintern so ein bisschen auf Grenzen gestoßen bin. Ne? Also wenn man jetzt irgendwelche Verfehlungen der Medien und Fragen nach Fassadendemokratie und so weiter stellt, das ist immer, da merkt man irgendwie, da ist es gedeckelt. Mhm. Und ich habe mich immer als Journalist so ein bisschen gefragt, okay, wenn wir in so einer totalen freien Welt leben, dann kann man ja eigentlich über alles sprechen. Und man merkt dann, ja, man kann theoretisch über alles sprechen, mhm, aber irgendwo eben nicht. Und da, wo man anfängt, an den Versuchsaufbau zu rütteln, ne, wie das in dem Film Der Zauberer von Oz so passiert, wo der Pudel dann irgendwann mal den Vorhang wegzieht und der wilde Professor erscheint da, der die Hebel drückt an der Maschine, die Realität quasi inszeniert. Sobald man das macht, wird man zur Persona non grata erklärt und muss eigentlich aus dem System ausgeschieden werden. Und wir erleben das seit Jahren bei eigentlich allen Menschen, die das gemacht haben. Im medialen Bereich damals war es sicher Ken Jebsen. Jetzt ist es eine Ulrike Gero. Mhm. Trifft jeden, absolut jeden, der das macht. Und es ist egal, welches Thema es ist. Es kann Corona sein, es kann Klima sein, es kann Migration sein, es kann alles Mögliche sein. Krieg und Frieden, ne? Julian Assange, das gleiche Beispiel. Ne? Also da ist der massive Verrat einfach an den eigenen Grundwerten der Weg, den man einschlagen muss, wenn man in diesem System überleben will. Aber das ist der Moment, wo das System sich selbst desavouiert, sich selbst bloßstellt und wo auch für das System selber Grenzen gegeben sind. Denn diese Bloßstellung bewirkt ja, dass sich immer mehr Menschen von dem System abwenden. Wir haben ja auch in den Medien eine massive Abwanderungsbewegung hin zu den freien Medien. Auch das Vertrauen ist ja erschüttert, ne? Also nach Umfragen, je nach Altersgruppe, zwischen 30% und 40% inzwischen, die den öffentlich-rechtlichen Medien und den Konzernmedien gar nicht mehr vertrauen. Ne? Also da wollen wir doch mal sehen, wer aus diesem, sage ich mal, gefährlichen Systemumbau, den wir erleben, vielleicht noch als Verlierer herausgeht. Ne? So viel Anzeigen kann Pfizer gar nicht schalten und auch nicht Lauterbach, um die ganzen Zeitungen zu retten, denen die Leser wegbrechen. Wenn auch die Corona-Lüge, die jetzt mit der Impflüge auch im Mainstream langsam anerkannt wird, ne? Die NZZ gibt das selbst zu, dass die Politik gelogen hat über die Wirkung der Impfstoffe und das ist erst der Anfang, der da herauskommt. Und natürlich dauert der Prozess viel zu lange und er ist sehr, sehr mühsam. Aber wenn das im Mainstream so weit ankommt, dass den Leuten klar wird, okay, das war der größte hybride Angriff, sage ich mal, auf den Geist, auf den Bürger, auf die Demokratie, den es je gab in der modernen Welt. Und alle haben mitgemacht. Ja, dann ist Schicht im Schacht. Das ist dann der Moment, wo man als Journalist merkt, man ist immer noch für die Pravda aktiv, aber es gab den Fall des Eisernen Vorhangs. Mhm. Ne? Oder das DDR-Fernsehen hat sich danach auch hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben für die Partei gelogen quasi, dann war es vorbei. Ne? Mhm. Die einzige Währung, die der Journalist hat, ist die Glaubwürdigkeit. Wenn die verspielt ist, dann geht wirklich der Vorhang runter, dann ist es vorbei. Und dieses, sage ich mal, diesen ich nenne es mal Kampf, weil es ist ein Kampf und man sollte nicht naiv sein und sich denken, okay, das ist jetzt so, dass der Debattenraum ein bisschen eingeschränkt wird und Cancel Culture ist alles nicht schön und das muss man halt immer wieder betonen, dass das nicht gut ist und dann wird sich's ändern. Nein, es wird sich nicht ändern. Die Leute, die das machen, machen es bewusst. Das ist wie bei Solzhenitsyn, ja, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen, sie machen es trotzdem. Ja. All diese Sachen, die passieren auch bewusst und die passieren planmäßig und sie passieren mit einer Kruspe und einer, sage ich mal, ja, Durchsetzungskraft, die ich mir nicht hätte vorstellen können, ne, dass man das so offensichtlich macht und sich da so die Blöße gibt. Und ja, das ist etwas, wo man sagen muss, das ist der Anfang vom Ende des alten Journalismus und auch der Beginn eines Zeitenwechsels. Und ich glaube auch, diese Art von Einschränkungen, die wir jetzt erleben, die muss irgendwie jetzt passieren. Denn diejenigen, die das betreiben, denen muss bewusst sein, dass sie eigentlich sie können den Deckel nicht mehr draufhalten. Mhm. Ne? Es ist einfach vorbei. Klar, man kann YouTube zensieren, man hat die innere Zensur in den Redaktionen, aber es gibt eben auch unzensierbare Plattformen und es gibt unzensierbares Geld. Und in dem Moment, wo ein Staat sowohl die Kontrolle verliert über die Information als auch über das Geld, ich spreche jetzt Bitcoin an, mal bewusst, ist es eigentlich vorbei mit der Macht. Und das ist etwas, was ist ein Prozess, der jetzt läuft. Ne? Man sieht hinter mir das Plakat von der ersten Aufführung des Arturo Uy von Bertolt Brecht. Ne? Der Aufstieg von Hitler in einer Gangster-Story sozusagen. Das ist quasi das, was wir jetzt nochmal auf globaler Ebene erleben, so wie jede Generation ihre Freiheit verteidigen musste. Wir mussten es lange Zeit offenbar nicht. Jetzt müssen wir es im Zeitraffer tun, und zwar gebündelt tun. Aber die Gegenspieler wissen auch, sie können eben den Deckel nicht komplett draufhalten. Nur mal als Beispiel eine Doku wie Died Suddenly. Ist jetzt ganz neu herausgekommen, über die plötzlich und unerwartet verstorbenen Menschen mit den ganzen Blutgerinnseln, Bloodclots. Das ist ein harter Film. Ich will gar nicht viel mehr drüber sagen. Sollte man sich angucken und sich selbst die eigene Meinung drüber bilden. Der hatte auf Rumble innerhalb von 2 Tagen, 2,5, 3 Tagen 7 Millionen Aufrufe. Mhm. Das geht jetzt um die Welt. Ne? Das ist etwas, was da kann man nicht mehr sagen, irgendwie, da muss jetzt mal YouTube mal kurz den Stecker ziehen. Das geht nicht mehr. Man kann den Stecker nicht mehr ziehen. Das heißt, diese Leute, die eben nicht wollen, dass bestimmte Dinge rauskommen, müssen jetzt umso brachialer vorgehen, um zu gucken, dass sie quasi die Gehorsamen oder die möglichst große Masse noch unter diesen Deckel zwingen. Und das ist etwas, was wo jetzt einfach der Wettbewerb läuft zwischen denen, die autoritär von oben handeln und denen, die sich freiheitsgesinnt von unten organisieren. Und das wird in allen Bereichen passieren. Und dieser Wettkampf ist, will ich ausdrücklich sagen, offen. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich auf die Seite der Freiheit stellen, mit der stärkeren Kraft unterwegs sind. Mhm. Freiheit und Wahrheit sind die stärkeren Kräfte.
Auch da möchte ich zustimmen. Das ist auch eine historische Erfahrung. Also gab es einen schönen Satz, der Mensch unbeeinflusst neigt zur Wahrheit. Also das ist sozusagen als Grundkonstante der menschlichen Existenz drin. Mir ist aufgefallen, ich habe in den letzten Monaten oft mit Leuten geredet, viel mit Leuten geredet, aus der IT-Szene, die mir versuchen zu erklären, dass der Schlüssel, über den geherrscht wird und auch der Schlüssel, wie man die Herrschaft beenden könnte, diese Art von Herrschaft, also die ich im, wie Sie es beschrieben haben, totalitär nenne, im Unterschied übrigens zur diktatorischen Herrschaft. Also diktatorisch heißt, der Staat geht brachial vor, interessiert sich nicht, was Sie darüber denken, kommt um 3 Uhr nachts jemand und holt Sie ab. Das ist die eine Variante, die totalitär ist, dass man die Bevölkerung mitnimmt und dafür sorgt, dass sie die Maßnahmen mit unterstützen, was wir ja gesehen haben. Also die Hannah Arendt-Definition von Totalitarismus ist die, die wir erlebt haben. Und jetzt gibt's auf der einen Seite, ich denke, was wir gerade zum Beispiel sehen, Ulrike Gero haben sie genannt. Also das heißt, man geht jetzt an Leute einer erstaunlichen Qualitätsstufe ran. Also nicht an Alex Jones, der in den USA als erster fällig war, also als Randfigur, ja, oder in Deutschland eben, dass man versucht hat, Ken Jebsen in diese Richtung zu drücken, der nicht vergleichbar ist mit Alex Jones, aber den hat man versucht, zu einem deutschen Alex Jones zu machen, also auch mit einer sechsteiligen Serie im Radio, die ihn einfach nur diskreditiert und sonst gar nichts. Und wir haben jetzt den Angriff auf die Nachdenkseiten, also eine der besten Publikationen, ich sag jetzt mal so, wenn man sagt, die Zeit der Alternativmedien, also wo man sich fragt, wieso ist denn jemand, der mal Wahlkampf-Manager für Willy Brandt und Helmut Schmidt war, wieso kann der jetzt als rechtspopulistischer Querfront-Theoretiker desavouiert werden? Also das sieht man ja auch, es wird ja zunehmend rabiat, aber auch lächerlich in gewisser Weise. Mhm. Und was auf der anderen Seite, was ich gehört habe, was Sie sagten mit den Währungen, ist eine Sache, die interessant ist, weil dort entgleitet die Kontrolle. Und es gibt auch im Internet Möglichkeiten, zum Beispiel IPFS, also eine andere Art von die Sache dann aufzubauen, wo dann, wenn etwas im Internet ist, es nicht überhaupt nicht mehr zensiert werden kann. Es ist, was drin ist, ist drin. Es ist sozusagen ein riesiger Eintopf, aus dem sich jeder die Information durch Dateien, die das benennen, wieder zusammenfügen kann. Also dort gibt es ja Möglichkeiten. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist der Transhumanismus, wo ich mich mal gefragt habe, was ist denn das mit Ray Kurzweil und Silicon Valley? Und ich glaube, eine der Schlüsselsachen ist, dass die Verbindung von Informatik und DNA, also das biologische Informatik, ist etwas, was dazu geführt hat, dass man in diese Richtung einer Optimierung angefangen hat zu denken. Also ich sage das mal so, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist diese IT-Denkweise für die Zukunft, die uns erwartet in beide Richtungen? Dystopisch oder als anarchistische Möglichkeit?
Ich würde sagen, es ist genauso, wie Sie sagen, es sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Also wir können die Uhr ja nicht zurückdrehen und sagen, wir gehen jetzt ins Steinzeitalter zurück und wenden uns nur dem Analogen zu. Ich würde mir das manchmal wünschen, dass die Leute mehr oder auch ich selbst mich näher zur Natur und zum Analogen bewegen und sich von diesen ganzen elektronischen Helferlein distanzieren. Aber das ist nicht sehr realistisch, dass das passiert. Das heißt, wir müssen quasi die Gefahren, die von dieser Seite, vom Virtuellen, von der Informatik, von all diesen Dingen kommt, mit den eigenen Waffen schlagen. Na, das ist auch wiederum dieser Wettbewerb, den ich beschreibe. In dem Moment, wo eben durch Bitcoin die Gefahr fürs System aufgemacht wird, dass das System das Monopol über das Geld verliert, was immer ein zentraler Teilbestand von Herrschaft war und auch heute noch ist. In dem Moment ist quasi der Krieg erklärt worden. Na, also der Krieg war schon davor da, aber es ist quasi die Gegenoffensive. Und diese Gegenoffensive aufzuhalten ist das Ziel, das erklärte Ziel dieser Geldmachthaber, die letztendlich auch die Politik und bis in die Firmen hinein Überwachung und Kontrolle auf ihrer Seite haben und diese Art von Kontrolle nutzen wollen. Es gab schon 1997 ein schönes Buch, das heißt The Sovereign Individual. Ist leider auf Deutsch nicht erschienen, aber da wurde schon gesagt, okay, man muss sich den Menschen vorstellen wie eine Kuh, also wie ein Teil einer Kuhherde, die einfach dauernd abgemolken wird. Und dann auf einmal mittels der Informatik, mittels technologischer Mittel fängt diese Kuh an, Flügel auszubilden und davon zu fliegen. Das ist die Situation aus Sicht dieser Machthaber, die jetzt passiert. Und man muss versuchen, dieser Kuh noch die Flügel möglichst zu stutzen, bevor sie komplett wegfliegt. Mhm. Und wir haben zum Beispiel bei Bitcoin eine Adoption Rate, die sich verzehnfacht. Ne? Wir sind jetzt bei 100 Millionen Usern. In den nächsten 4 Jahren könnten wir auf 1 Milliarde kommen und danach auf 10 Milliarden, so viele Menschen gibt es gar nicht auf der Welt. Das heißt, wir sind nur noch 1 oder 2 Stufen davon entfernt, ein komplettes globales Geldsystem, was von den Zentralbanken gesteuert wird, komplett umzudrehen, und zwar unblutig. Das ist die krasseste Kriegserklärung, die man diesem System eigentlich machen kann und auch die schönste, wie ich finde, indem sich Menschen anhand einer Technologie, die komplett agnostisch ist, ne, die nicht darauf guckt, ist man arm, reich, schwarz, weiß, links, rechts. Jeder kann diese Art von Infrastruktur nutzen. Und ich will gar nicht extensiv über Bitcoin reden, sondern diese Art von Struktur, die sich da als Technologie, als Hilfe zur Seite stellt, einfach dieses Muster zu erkennen und zu schauen, okay, wenn das für Geld funktioniert, dann muss es doch eigentlich auch für Information funktionieren. Aha. Und wenn es für Information genau. funktioniert, müsste es auch für alle anderen Daseinsvorsorgemechanismen und so weiter funktionieren, die lebensnotwendig sind, von Energie über eben Ernährung und so weiter und so fort. Also wir haben die Möglichkeit, mittels technologischer Mittel parallele Strukturen aufzubauen und unser Dasein komplett neu zu organisieren. Unter natürlich dem Druck, dass wir es irgendwie jetzt ein bisschen müssen, wenn wir frei leben wollen. Also wir müssen uns diese Freiheitssphären selbst erarbeiten. Aber die Möglichkeiten tauchen eben am Horizont auf. Und diese Möglichkeiten jetzt zu ergreifen, ist glaube ich, das Signal der Stunde. Und ich sehe, dass das passiert und dass eben da dieser Wettbewerb jetzt eben passiert. Und ich glaube, dass wir da letztendlich als Stärkere herausgehen, weil es sich immer gezeigt hat, dass dezentrale Systeme zentralistischen überlegen sind. Zentralistische sind wie große Tanker, die manövrieren nicht sehr schnell. Ne, die sind nicht sehr beweglich. Die können sich auf Situationen nicht so gut einstellen. Die Macht der vielen, die kann sich wie ein Schwarm neu zusammensetzen, wieder im Untergrund verschwinden und woanders wieder rauskommen. Ne? Das ist einfach eine viel, viel agilere Organisationsform. Und man sieht das jetzt auch an den Zentralbankwährungen, die jetzt in Windeseile, ne, innerhalb dieser Covid-Krise so quasi im Hintergrund hochgezogen worden sind. Ne? Also man versucht quasi als Zentralbanken Bargeld abzuschaffen. Ne, das war noch die letzte Möglichkeit des freien Zahlens, ne, des wirklich auch anonymen Zahlens und in der Form auch schwer zu kontrollieren für den Staat. Und Krypto beziehungsweise Bitcoin, Krypto ist vielleicht ein ganz anderes Thema, Bitcoin ist die Gefahr gewesen für das System oder ist immer noch die Gefahr, dass da eine neue Geldform die Überhand gewinnt. Und jetzt versuchen die Zentralbanken quasi so ein bisschen das Krypto-Konzept zu kopieren und zu sagen, jetzt machen wir zentralistisches Zentralbankgeld, das sind digitale Währungen, die programmierbar sind. Das heißt, noch eine krassere Kontrolle eingebaut haben, wo in Zukunft der CO2-Abdruck abmessbar wird. Ne, überall, man ist verpflichtet, nur noch in dieser einen Währung zu zahlen. Das ist so, wie wenn man sagen würde, man muss jetzt Esperanto sprechen, ne, auf der ganzen Welt. Alle jetzt von heute auf morgen nur noch das. Sonst kann sich keiner verständigen. Und das passiert jetzt und wird mit großen Schritten vorangebracht. Und
welche Bedeutung hat das Entstehen jetzt über den Ukraine-Krieg? Sieht man, dass der globale Süden sich neu aufstellt? Also da passiert eine ganze Menge. Während wir erzählt bekommen, dass Russland alleine ist und die Weltgemeinschaft gegen Putin steht, sieht man, wenn man auf die Karte guckt, stimmt nicht. Südamerika ist nicht dabei, Afrika ist nicht dabei, die weitesten Teile von Asien sind nicht dabei, mit Ausnahme Japan. Bisschen Südkorea. Da entsteht ja etwas Neues, auch immer mit durch den Ausschluss von Russland aus dem Geldsystem. Also das heißt, in Russland funktioniert keine Kreditkarte, ihre EC-Karte funktioniert alles nicht mehr. Die mussten jetzt eigene Systeme hochziehen, aber es gibt eine Variation jetzt davon. Also das eine, was Sie sagten, was ich unbedingt, also der Begriff, den man sich im Hinterkopf ständig behalten muss, ist dezentral, ist eine wirksame Methode, dagegen vorzugehen. Alle diese Strukturen, die jetzt kommen, also auch die neuen von der EU mit dem gemeinsamen Gesundheitsausweis, das sind immer zentralistische Methoden, an die man Genehmigungen knüpfen kann. Also wenn man so einen zentralen Impfpass hat, dann kann man sagen, du nicht. Ja? Und zwar für verschiedene Sachen, du nicht. Darum geht es ja. Aber ich habe auch zum Beispiel von Indern gerade gehört, die gesagt haben, die Deutschen sind Waschlappen, ja, die kriegen gar nichts hin und euch fehlt jemand wie Gandhi, der zutiefst entschlossen ist. Also eine auf der einen Seite eine große Energie, sag ich mal, nicht Härte, sondern eine große Energie, eine unzerstörbare Härte, aber ohne nach außen aggressiv zu wirken dabei. Sowas habt ihr gar nicht. Das gibt es in eurer Kultur nicht. Ihr seid eher großmäulige Meuchler, ja, so in der Art und Weise. Und das fand ich interessant, sollte man sich auch mal anhören. Aber die Frage, tut sich da, glauben Sie, dass sich insgesamt von der Außenseite auch was tut? Ja, weil wir behaupten noch, wir wären der große Käse, wie man in den USA sagt, the only cheese, ja, sind es aber gar nicht mehr. Also der Westen ist es nicht mehr.
Das ist interessant, weil es eigentlich ein Muster ist, was wir in anderen Bereichen auch sehen. Na, in dem Moment, wo man jemanden von einer Plattform oder einem System entkoppelt, sei es, dass jetzt das Zahlungssystem ist in Russland zum Beispiel, eine SEPA und so weiter, entsteht das Bedürfnis, auf parallele Plattformen auszuweichen und neue Plattformen aufzubauen, die wiederum dann aber die Gefahr haben für das bestehende System, dass sie eine Konkurrenz sind, dass sie eine Bedrohung darstellen. So wie wir das im Medienbereich erlebt haben. Ich finde, die Analogien zwischen Geld und Sprache und Kommunikation sind da sehr, sehr
unbedingt,
ne? sehr eingängig. Ne? Das sehen wir, dass das strukturverwandt ist. Und natürlich kann man uns von YouTube vertreiben, aber dann gehen wir eben auf Rumble. Und na klar, dauert es dann wieder ein paar Jahre, bis man sich da ein Standing aufgebaut hat. Aber dann ist es eben das endgültige Standing, was man nicht bekämpfen kann oder nicht mehr los wird. Also letztendlich ist es auch eine Art von Abhärtungssituation. Ne? Man wird in eine Situation hineingedrängt, wo man wirklich bewusst, um einfach zu überleben, neue Ideen, neue parallele Strukturen ins Leben rufen muss, die dann aber erst recht die unmittelbare Bedrohung sind für das System, weil sie eben dann nicht mehr cancelbar sind. Also insofern schießt sich da quasi das System ja letztendlich selbst ins Knie und man sieht, dass es im Grunde eine Verzweiflungstat ist, weil sie sehen, sie können es auf die alte Weise nicht eindämmen, sie können die Leute auch nicht integrieren, auch Russland ist für die USA nicht integrierbar offenbar. Ne? Also es muss quasi dieser Keil ganz, ganz stark hineingetrieben werden. Was dann eben bedeutet, dass sich eben auch neue Allianzen herausbilden können. Na, es stellt auch die Frage, wie wird sich Europa aufstellen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Mhm. Na, also die Rolle, die wir jetzt haben als quasi Vasall der USA, die quasi mit hegemonialer Macht über uns mitbestimmen oder bestimmen. Ich meine, wir sind ein Militärprotektorat, nichts weiter. Ne? Man sieht aber auch, wenn große Systeme, große Reiche untergehen, um nochmal das Römische vielleicht zu nennen, dann leiden die Provinzen als Erste, ne, weil die sind die Tribute nicht mehr beschaffen können. Und dann werden die als Erste geopfert. Ne, das ist dann diese Frage, wo sich dann auch Europa und Deutschland neu positionieren müssen und sich überlegen müssen, okay, wer sind wir eigentlich und was wollen wir und wen gibt's denn noch auf der Welt? Und dann denke ich, es ist nicht nur an Russland, wo natürlich die Energiefrage im Vordergrund steht. Ich denke auch an Afrika zum Beispiel.
Ja.
Die Verbindung mit Afrika ist eine, die ein großes Potenzial hat. Afrika ist der ausgebeutetste Kontinent der Welt, erst von den Kolonialherren, jetzt von den neuen Kolonialherren, sei es China, sei es USA. Aber es ist rohstoffreich und es gibt dort ein großes Potenzial. Also ich wünsche mir ein Europa, was unabhängig ist und sich die Bündnispartner dort sucht, wo sie Sinn machen und sich eben nicht von oben herab Bündnisse befehlen lässt. Aber da sind wir jetzt gerade auch noch nicht durch die Talsohle durch, denn gerade in Deutschland, wie Sie richtig sagen, ist dieses Denken vorherrschend, Aufbegehren quasi nicht, lieber stirbt man. Mhm. Und das ist etwas, wo ich einfach nicht mitgehe und wo ich auch versuche, die Art von Energie reinzubringen, dass man tatsächlich sich ja aktiv um eine Verbesserung der eigenen Lage bemüht und sich nicht fatalistisch einreiht in diesen nihilistischen Strudel. Ne? Es sind immer nihilistische, lebensfeindliche, todessehnsüchtige Systeme, die Chaos stiften, die uns verwirren sollen, die uns entkoppeln sollen von auch der inneren Stimme. Und dem muss man sich bewusst widersetzen, denke ich. Und das funktioniert auch, das geht. Das haben andere vor uns auch geschafft. Wir müssen es nur eben in einer neuen Konstellation machen, wo auch der Gegner nicht so ganz eindeutig identifizierbar ist. Aber und es erstmals global ist. Ne? Aber das, auch das wird funktionieren. Das System kann nicht so stark sein wie der Wille des Einzelnen.
Afrika ist ein sehr interessantes Thema, was Sie angesprochen haben, weil Europa ist alt und absterbend, ist vielleicht der, wenn man von einem Kontinent überhaupt reden will, ich weigere mich eigentlich, sozusagen, das ist geografisch Unsinn, ja, aber Europa ist vollkommen überaltert und lebt noch im Bewusstsein der eigenen Bedeutung, die es schon lange nicht mehr hat und immer weniger haben wird. Afrika sieht da ganz anders aus und das wird gar nicht in den Blick genommen. Also das heißt, wir die Neupositionierung, die ja ansteht, allein dadurch, dass wir wirtschaftlich jetzt in schwerstes Fahrwasser kommen werden. Also das deutsche Wirtschaftsmodell mit billiger Energie und Export ist im Kern getroffen. Das ist strategisch getroffen jetzt im Moment. Und ich habe auch noch so eine Sache, die ich öfters gesagt habe, das Römische Reich gibt es nicht ohne römische Werte. Also das ist so ein bisschen, wenn man Gladiator guckt, das empfehle ich immer jungen Leuten, kann man das gut sehen. Also es ist gut auf sozusagen als gute Geschichte, so eine Geschichte als Mythos, die gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was wir sehen, dass ja auch die Grundlagen, also die Grundlagen nicht mehr da sind. Wenn man gesagt hat, der Westen steht für eine höhere Form der Freiheit, also für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit. Du bist nicht so abgesichert, aber du hast die Möglichkeit, nach deiner eigenen Fasson selig zu werden. Pursuit of happiness, ja. Das gilt ja alles in Wirklichkeit nicht mehr. Es ist nicht mehr da und es wird dagegen gearbeitet. Und dann, wenn man ständig mit Säure auf die eigenen Fundamente unterwegs ist, dann ist die Frage, wie lange das noch funktioniert. Man braucht aber andere. Man braucht dann, also wenn ich jetzt von römischen Werten spreche, dann muss es Werte geben, die das tragen. die tragfähig genug sind. Und da habe ich eine merkwürdige Frage. Was mir aufgefallen ist, wenn ich dran denke, an meine Jugend, dann ist der Soundtrack zu der Bewegung ungeheuer wichtig gewesen. Also keine 68er ohne Doors und Rolling Stones. Sie haben es sogar in dem Buch erwähnt mit Jim Morrison. Mhm. Ja, eine ungeheure Bedeutung. Eigentlich ist es das Gefühl, dass man da oben eine Doors-Platte auflegt und weiß, die Eltern werden nie verstehen, was man da hört. Ja, da war wirklich ein großer Unterschied in der Generation da. Und dieses einigende Band ist ganz stark über die Emotionalität, also über indische Wandbehänge und Räucherstäbchen. Also das darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig das war für so ein Gefühl. Sehe ich im Moment, wüsste ich auch nicht, wo das herkommt. Das Letzte, was mir einfällt, wäre Punk, wo das eine Sache in der Form erzeugt hat. Also fehlt uns sowas? Ich meine, erfinden können wir es jetzt eh nicht hier am grünen Tisch, aber ist das ein Element, was wichtig wäre? Oder wie sehen Sie? Wie sehen Sie die Kultur in diesem Sinn als Antreiber, also für das Wertesystem auch?
Ich sehe es als total wichtig an. Und ich würde es auch dazu zählen, was ich vorhin als hybride Kriegsführung beschrieben habe, ne? Dass eigentlich Bindungen aufgelöst werden, dass Desintegration passiert, ne? Dass der Einzelne entkoppelt wird von sich selbst, von anderen, durch Spaltungsdiskurse, auch durch Unterminierung von Beziehungen, von familiärer Bindung, von Bindung an ein Berufsethos zum Beispiel, ne? Aber auch an Religion, Spiritualität. Und da hat die Kultur natürlich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Und ich beschreibe das auch in Generation Chillstand, weil mir auch da aufgefallen ist, ne, wenn man The Doors hört oder frühere eben ja, Musik aus den 70ern, Pink Floyd zum Beispiel, ne, da geht es immer um Welcome to the Machine, immer gegen das System auch. Und die Texte sind auch wahnsinnig wichtig. Und die Musik geht auch unterschwellig sehr, sehr stark ins Innere hinein. Und heute hat man das Gefühl, okay, der Text ist eigentlich aus der Musik entwichen. Ne? Meine Generation war die mit Elektro aufgewachsen ist. Ne? Das war bum bum und es war nicht mehr manuell gemacht, es wurde synthetisch gemacht. Es ist eine künstliche Musik, wo die Botschaft vielleicht noch bei der Love Parade noch ein bisschen rauskam, aber letztendlich nur noch eine Verflachung. Die Texte kann man eigentlich lesen und übersetzen und sich halb totlachen. Es ist einfach kein Inhalt mehr drin. Wie übrigens auch im sonstigen Kulturbetrieb immer weniger. Es geht um Ideologie, ne? Das ist das, was im Vordergrund geht und weniger um die Ermächtigung des Einzelnen. Auch Theaterbesuche oder das Fernsehprogramm Kino, ne? Das ist alles letztendlich ein Einheitsbrei geworden, steht auch in massiver Diskrepanz zu der Diversität, die immer gepredigt wird. Mhm. Und Musik, da muss man einfach sehen, ja, es ist alles auf einen Beat gemünzt, das ist völlig monoton und inhaltsleer. Und wenn man sich einfach nur fragt, was wäre denn etwas, was ich meinen Kindern mal, wenn mich meine Kinder mal fragen würden, irgendwann, falls ich immer welche habe, was ich hoffe, kannst du mir nicht ein Lied mal singen, was für euch prägend war? Mhm. Ja, dann kann ich doch nicht sagen, Scooter, How Much Is The Fish? Oder das kann es doch nicht gewesen sein. Das wäre doch irgendwie ein bisschen komisch, hyper, hyper. Also das ist irgendwie, da denkt man sich, auch da passiert diese Art von Verarmung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die Sehnsucht und die Ankoppelungs- oder Koppelungsfähigkeit für diese Schichten, dass das etwas Ureigenmenschliches ist und dass sich das nur sehr schwer komplett vertreiben lässt. Man kann es vertreiben, man kann es auch massiv zurückdrängen, aber komplett zum Verschwinden bringen, denke ich, kann man es nicht. Und man sieht das oft auch vielleicht bei Menschen, wo man es jetzt nicht erwartet. Jemand zieht eine Gitarre heraus und trällert was und irgendwie springen die Leute dann doch drauf an. Ja, also es sind Dinge, die funktionieren, sie sind nur eben überdeckt gerade und stehen nicht im Vordergrund, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, weil wir nicht nur lamentieren wollen, natürlich zu sagen, da habe ich als Künstler also heutzutage, genauso wie der Intellektuelle oder der Journalist, eine Art von Nische, die ich besetzen kann. Ne? Die Liedermacher, die jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund stehen, aber ein Reinhard Meyer, ein Hannes Wader, vielleicht auch noch ein Konstantin Wecker, der jetzt ja komplett umgefallen ist in Corona. Auch die waren ja auch eine große Enttäuschung teilweise, aber dann gibt es eben auch neue Formen und vielleicht ist es eben dann nicht mehr The Doors und die Liedermacher, sondern es ist Rap oder es ist Hip-Hop, ne, wo man mit brutalen Texten noch Sachen aufbrechen kann. Das ist dann eben nicht mehr die Form, die vielleicht mir am nächsten ist, aber auch das erreicht massiv viele Leute und da sehe ich auch eben Chancen und ein weites Feld der Wiederbelebung, auch von Literatur, von Theater, von Musik. Das ist alles, liegt brach. Es wird teilweise beackert, aber nicht Mainstream-tauglich beackert. Aber da ist ein Riesenpublikum und da ist für jeden, der sich künstlerisch betätigt, ein weites Feld der Möglichkeiten.
Das ist übrigens, ich habe vor kurzem erst entdeckt, also über Uwe Schartauer, Tupac Shakur, also ein Rapper, der aus einer Black Panther-Familie und stammt und der wirklich sehr intelligente Texte jetzt nicht einfach, sondern das sind politische. Das sind politische in dem Sinne, dass sie gesellschaftlich relevant waren. Ja, das gibt es, also gab es aus der Ecke. Das würde mich zur letzten Frage führen. Ich habe festgestellt, ich bin einer der ersten Vertreter dieser Akademisierung des Journalismus. Früher war Journalismus, der angelsächsische Journalismus war ein Journalismus, der von der unteren Mittelschicht getragen wurde. Die untere Mittelschicht zeichnete sich dadurch aus, dass sie mit allen Leuten reden konnte. Die konnte nach unten in die Arbeiterschicht reinreden, also mit denen sich wie ein Fisch im Wasser bewegen und auch weiter nach oben. Und es war eine bestimmte Attitüde von Common Sense, wie man das so nennt, mit den Füßen auf dem Boden stehen, nicht intellektuell, ja, nicht abgehoben, sondern man kennt das aus vielen Filmen, also die Darstellung, sozusagen diese Gruppe, die mit einer gewissen Frechheit und immer daran geht. Und ist das vielleicht ein Teil von unserem Problem? Sie beschreiben es ja mit der Akademisierung und das ist, wenn wir jetzt sehen, Volontäre 90% grün. Ich war selber mal Mitglied dieser Partei. Ich sage immer, es war nicht alles schlecht. Wir haben wenigstens die Autobahn. Nein, das waren die Windkrafträder gebaut. Ja, aber haben sie ja den Abschied genommen von allem, was würde ich auch noch gern eigentlich zu kommen mit der Freiheit, dass ich sehe, es gibt eine Gemeinsamkeit von Leuten, die die Freiheit wertschätzen. Das finde ich aber nicht unbedingt bei den Linken jetzt. Das ist ganz merkwürdig. Das sind andere Leute, mit denen man auf einmal zu tun hat, die da nicht von lassen wollen. Ja, also ich auch nicht. Aber ist das im Journalismus, wäre das eine Möglichkeit zu sagen, lasst uns diesen Alternativjournalismus nach unten öffnen? Also nicht in die Kategorie, die ich bin, also auf der Uni studiert. Und genau, Sie beschreiben das sehr gut. Also ich bin dann sozusagen Diplom-Journalist, sowas, ja. Also irgendwie mit höheren Wein und weiß das alles besser und komme immer mit der Augenbraue, mit der hohen Augenbraue. Also eine gewisse Arroganz, die damit auch verbunden ist, sondern zu sagen, ja. Speaking truth to power, also von unten, aus der Mitte der Bevölkerung. Und also gab es ja in den USA Gonzo-Journalismus und alles Erscheinungsformen, wo es von unten herkommt. Wäre das eine Variante?
Absolut. Und ich glaube auch, dass die letztendlich die breite Masse erreichen kann. Also diese Art von Abgeschottetheit, ne, die wir ja eigentlich erleben, dass jeder das Gefühl hat, er ist nur noch in seinem Milieu zu Hause und es gibt eigentlich keine Durchlässigkeit mehr zwischen den Milieus. Das wurde durch diese Überakademisierung ja bewusst auch herbeigeführt, wie ich denke, ne, dass man quasi immer mehr Leute ongeboardet hat und ihnen quasi eingeredet hat, ihr seid jetzt quasi mit eurem Diplom etwas Besseres. Ne? Und dass sich dann auch diese Art von Wagenburg-Mentalität herausbildet im Journalismus, zu sagen, wir schreiben jetzt so, dass es unsergleichen verstehen und die sollen es ja auch gut finden, weil das ist unsere direkte Resonanzgruppe, die uns dann auch die Anerkennung zurückspiegelt. Mhm. Ne, also diese Leute identifizieren sich dann eben mit ihresgleichen und entwickeln einen Chorgeist. Ne, das ist das Gegenteil von einer demokratischen Durchlässigkeit,
exakt,
die da stattgefunden hat. Und mir war es immer wichtig, dass ich als Journalist, also ich bin nicht Journalist geworden, weil es so ein gut bezahlter Beruf ist, sondern weil es eine Art Drängen gab, ein Inneres einfach zu schreiben und dass ich auch gesehen habe, dass die Texte, die ich am liebsten gelesen hätte, dass die einfach nicht geschrieben worden sind oder ich sie nicht gefunden habe und mir dann dachte, dann muss ich sie vielleicht selber schreiben. Vielleicht gibt es Leute, die das dann auch gut finden. Und was ich jetzt erlebe als freier Journalist, der von keinem Konzern abhängig ist, der von keinem Mäzen abhängig ist, der von keiner Annonce abhängig ist, sondern der nur für die Leser schreibt, also der davon abhängig ist, dass die Leser das, was sie lesen, gutieren. Ne? Also dass auch in den Inhalten, die ich vermittle, ein Nutzwert erkannt wird, eine Art Orientierungsgeber erkannt wird, eine Nützlichkeit fürs eigene Leben vielleicht erkannt wird, vielleicht ein künstlerischer Wert gesehen wird, und dass ich eigentlich diese Leserschaft nicht verarschen kann, weil sie die einzige Basis ist, auf der ich stehe. Ne? Ich kann mich offen und ehrlich hinstellen und sagen, das und das glaube ich zu wissen, das weiß ich eher nicht. Und eure Fragen sind die Fragen, die ich irgendwo auch habe. Also ich bin heute quasi in einen publizistischen Anwaltsberuf so ein bisschen hineingewachsen, ne, wo ich merke, es gibt einen Bedarf daran, dass es Menschen gibt, die Probleme ansprechen. Da gibt es ja viele andere auch, Reitschuster kennen und so weiter, die das machen. Und dass ich überhaupt davon leben kann, verdanke ich eigentlich nur dem, dass ich meine Leserschaft nicht hintergehe, dass ich sie nicht verrate, sondern dass ich ihnen das Gefühl vermittle, ja, eure Fragen sind im Grunde auch die meinen, weil es zwischen uns eine Art von Verbindung gibt. Die muss jetzt nicht milieumäßig unbedingt sein. Ne? Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mit jedem Handwerker jeden Tag am Tisch sitze. Ne? Aber ich kann mit diesen Leuten reden. Ne? Ich kann verstehen, dass die bestimmte Probleme haben und die auch nachvollziehen. Ne? Ich rede mit denen auch nicht in einer verquasten Sprache. Ich rede auch sonst nicht verquast. Ich rede einfach, versuche so klar wie möglich zu sein. Und dass da auch diese Art von Bedarf ist an investigativen Journalismus. Mhm. Dass Menschen, die mit Journalismus nichts akademisch zu tun haben, eine ganz andere Vorstellung haben von gutem Journalismus als der akademisch geprägte Journalist. Mhm. Auch das ist sehr deutlich zu merken. Und ich muss ehrlich sagen, als ich für die NZZ geschrieben habe zum Beispiel, 6 Jahre lang als Kolumnist, da habe ich ja zu meinesgleichen gesprochen. Das war eher ein akademisiertes, liberal-konservatives Schweizer Publikum, gediegenes Publikum, Leute, die Zeitung lesen und eine Krawatte dabei tragen, um mal ein bisschen plakativ zu machen. Mhm. Und damals bekam ich vielleicht in diesen 6 Jahren 20 Zuschriften persönlich. Jetzt bekomme ich 20 Zuschriften pro Woche, wenn nicht mehr. Ja, manchmal sind es 50 oder 100 Mails, die ich pro Woche bekomme. Von Menschen, die, sage ich mal, wie du und ich sind, die ja auch ihr Umfeld beobachten, die mir auch sehr, sehr viel zurückspiegeln an dem, was sie erleben und auch klar und deutlich machen, was sie von dem und dem halten, ne, und die mir auch wiederum Recherche, ich will nicht sagen Aufträge erteilen, weil man kann mir natürlich keine Aufträge erteilen, aber ich kann mir Dinge nahelegen.
Man kriegt Hinweise, sagen, hey, ja. Das,
genau, man kriegt einfach Hinweise und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich merke, da ist ein Gespräch da, eine latente Kommunikation, die immer wieder auflebt und diese Verbindung will ich einfach auch nicht missen und ich glaube, in jedem Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, und die Verbindung zum Menschen vernachlässigt, aber gleichzeitig die Verbindung zu Strukturen, zu Totem letztendlich, zu Institutionen, zu Anerkennung und so weiter verstärkt. In dem Moment baut man eigentlich an der Todesspirale, sage ich mal. Mhm. Ob das jetzt der Arzt ist, ob das der Journalist ist, ob das der Anwalt ist, es lohnt sich, auf die zu hören, von denen man verstanden werden will. denke ich.
Dass wir eigentlich, ich habe immer gedacht, ich habe ja gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eigentlich ja die Möglichkeit dazu, das zu tun. Also wenn er sich nicht als Erzieher gerieren würde, also als Missionar, der Bevölkerung erklärt, wo sie jetzt in Gefahr ist, den Reichsbürgern zu nahe zu kommen oder irgendetwas anderes, was sich diese kleine Ingroup, sondern er hätte, weil er herausgenommen ist aus dem Zwang der kapitalistischen Produktion, dass da jemand ist, der mir das sagt, sondern eigentlich müssten die Leute sich ja nur nach Regeln verhalten, wenn man die Regeln genau angeben würde. Und das ist, finde ich, auch klassisch, dass in diesem Bereich es gar keine richtige Ethik gibt, keine Regeln, auf die man sich berufen kann, wo sich jemand wie, sag mal, Julian Assange vor Gericht berufen kann, weil er sagt, ich habe entsprechend der journalistischen Ethik gehandelt, und jemand, der fertig gemacht wird im Rahmen von Cancel Culture als Opfer, sagen kann, die haben sich nicht nach der journalistischen Ethik verhalten, sondern das ist so wachsweich und neblig, dieses Feld, dass man nicht sagen kann, was ist jetzt die unmittelbare Aufgabe eines Journalisten. Dann beim Arzt ist immer Leben erhalten. Journalist ist meine Antwort, die Wahrheit zu erzählen. Und die Wahrheit ist alles, was übrig bleibt, wenn ich die Lügen weglasse. Und diese Wahrheit ist multiperspektiv. Die ist nicht von einer Richtung, sondern ich muss immer mitdenken, dass andere Leute da sind, die das anders sehen und dass die auch gehört werden, weil das ist das Prinzip. Das Prinzip ist, dass ich begreife, dass diese Multiperspektivität die einzige Möglichkeit ist, sich der Wahrheit anzunähern. Ja, und das hätten wir eigentlich, haben wir aber nicht. Aber im größten Bereich, wo ich es sehe, ist zurzeit tatsächlich bei den Alternativmedien. Nicht in der höchsten Qualitätsstufe in den Produktionen, aber vom Geist her ist es am ehesten in dieser Richtung. Ja.
Und da haben wir Vorbilder, ne? F.I. Stone zum Beispiel,
ja,
auch genau. Der im Grunde einen Newsletter geschrieben hat und legendär geworden ist damit. Das funktioniert
einfach. I.F. Stone übrigens, da gibt es einen Preis sogar. Gibt es einen Preis in den USA. Ist auch wurscht, also wenn jemand guckt, dass das richtig nachguckt. Ja.
Genau, und ich würde sagen, auch die Aufgabe des Journalisten, klar, die Wahrheitssuche. Es geht auch um die Orientierung darüber, was ist Realität. Mhm. Ne? Die Art von Verbindung zum Reellen, also zum Lebendigen. Die aufrechtzuerhalten und quasi sich gegenseitig zu spiegeln, was passiert gerade und warum passiert es, und das zu analysieren.
Also lieber einmal zu viel mit der Putzfrau reden als mit dem Innenminister. Das wäre
genau. Und früher hieß es ja auch noch im Journalismus, was man so hört aus glorreichen vergangenen Zeiten, da wurden die Journalisten ja auch noch angeschickt, in eine Bar zu gehen und sich mit den Leuten an den Tresen zu setzen und einfach mal zu reden und zuzuhören und zu fragen. Ne? Und das passiert ja auch nicht mehr. Ne? Das gilt ja eher als verpönt sogar. Mhm. Ne? Also keine Gespräche, wie es Frau Merkel gesagt hat. Ne? Mhm. Also das ist einfach nur das Gegenteil machen.
Mhm. Ja, dann ich bedanke mich. War für mich auch sehr interessant. Herzlichen Dank, Miloš Matušek. Gibt die zwei Bücher, Generation Chillstand und Wenn es keiner sagt, sag ich's, die ich empfehlen kann als Gedankennahrung, sagen wir mal so, wo es sich lohnt. Herzlichen Dank und auf bald. Ich gehe davon aus, dass wir uns demnächst mal wiedersehen.
Gut, tschüss. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.